Willkommen an Bord von Pinguine im Cockpit. Lizenz zum Führen. Hier nimmt sie Stefan Kowalski mit auf eine Reise durch die Höhen und Tiefen des modernen Führens. Ob als Kapitän im Cockpit oder mit den Flügeln in der Chefetage. Gemeinsam heben wir ab und erkunden neue Perspektiven auf Führung, Unternehmenskultur und Transformation. Anschnallen und bereit machen zum Start. Denn hier geht's um mehr als nur den Horizont.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Pinguine im Cockpit. Lizenz zum Führen ist hier der Untertitel. Mensch, Kathleen, seht ihr schon lachen. Dabei war ich ganz ernst hier noch im Vorspann.
Ja, hallo Stefan, Kathleen. Ja, das ist Vorfreude. Ich freue mich so. Also in Pinguinsprache würde mit den, was heißt denn das, Flügeln klatschen.
Ja, wir haben ja gelernt, deswegen haben wir das Wappentier, Pinguine sind ja Vögel und dein Nachname ist Vogel. Ja, so einfach kann es sein. Und dabei können die besser schwimmen als fliegen. Ja, also ja, wir haben vor kurzem ein, wie ich fand, extrem interessantes Gespräch geführt und das nehme ich mal wieder auf, weil so ist unser Podcast ja auch entstanden, dass wir hier bei uns im Büro immer mal wieder, vor allem jetzt auch über deine Beratungsfälle oder Trainingsfälle gesprochen haben. Und da dachte ich, Mensch, das ist so interessant, das können wir ruhig mal mit ein paar Hörerinnen und Hörern teilen. Und wir sind, ich finde, ein bisschen durch Zufall auf so ein Thema gestoßen. Ich habe dich nämlich mal gefragt und ich weiß gar nicht, ob du dich überhaupt daran erinnerst, aber das kommt bestimmt wieder. Was sorgt eigentlich bei deinen Trainees für so für die größte Veränderung? Und du hast ja einige Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die du schon über Jahre begleitest. Und es ist ja mal interessant zu sehen, wie verändern sich Führungskräfte und dadurch natürlich auch die Teams, die sie führen, und was ist so die größte Veränderung? Und du hast damals gesagt, und da würde ich dich gerne noch mal ein bisschen zu befragen, die größte Veränderung, die du feststellst, ist, dass es Führungskräften gelingt, ja, eine andere Perspektive auf sich und ihr Team und ihre Mitarbeiter einzunehmen. Und sag doch noch mal kurz oder überhol unsere Hörerinnen und Hörer da mal ab, was meinst du damit genau?
Ja, also vielleicht springe ich auch gleich in einen ganz konkreten Fall, weil dann wird das vielleicht ein bisschen klarer. Also ich glaube, das, worüber wir da sprachen oder das, was du meinst, war, dass ich aus ja so einer ganzen Ansammlung von Terminen mit Führungskräften aus einem Unternehmen kam, die, wie viele andere auch, in mega Veränderungen stecken. Also alles Mögliche. Struktur verändert sich, ihre eigenen Bereiche zum Teil verändern sich. Und da gibt's natürlich ganz viel Erwartungshaltung. Da gibt's ganz viel Themen, die die Führungskräfte sich wünschen. Vielleicht von ihrer eigenen Führungskraft, von der Unternehmensführung, natürlich auch von ihren Teams, ne? Und wie wir immer alle wissen, das funktioniert ja unterschiedlich gut, wenn wir uns was wünschen oder auch selbst wenn wir damit recht haben, ne? Also der Punkt, über den wir da nämlich immer wieder gesprochen haben, war faktisch, also sachlich, habt ihr, liebe Führungskräfte, wahrscheinlich recht, dass ihr euch das wünscht oder dass ihr diese Anforderungen an jemand anders habt. Aber wenn die nicht kommt, dann kann man sich sehr, sehr lange in Frust oder Ärger oder Wut oder, ja, keine Ahnung, manchmal auch Hilflosigkeit, vielleicht sogar Resignation irgendwie zurückziehen. Das hilft nur nicht. Also wäre ja die Frage, wie können wir denn rauskommen aus so einer Situation, ohne dass einem Sachen egal werden, ohne dass man so eine, Entschuldigung, Scheißegal-Stimmung bekommt, ne?
Du meinst jetzt die Führungskraft. Also das heißt, dass die Führungskraft jetzt nicht in so eine fatalistische Haltung vielleicht verfällt, ist ja eh alles egal, bringt nichts mehr oder meine Mitarbeiter sind halt schwierig. Genau. Also da wäre jetzt so ein Perspektivwechsel, also in Bezug auf die eigenen Gefühle und Gedanken der Führungskraft, oder?
Genau, also das, worüber wir oder als was ich einfach so als Vorschlag da, was wir da so diskutiert haben und was erstmal so auf eine gute Resonanz gestoßen ist, weil die Leute mir zurückgemeldet haben, okay, aus der Perspektive habe ich es eben noch nie gesehen. Also das ist ja der Sinn eines Perspektivwechsels, ist nämlich mal zu sagen, okay, also ich kann das anerkennen, dass ich vielleicht jetzt hier gerade mich ärgere. Ist in Ordnung, ne? Aber was könnte ich denn jetzt eigentlich mit meiner Situation machen? Also sich mal die Frage zu stellen, egal ob ich jetzt an meine, also nächsthöhere Führungsebene denke oder die Unternehmensleitung oder eben in mein Team gucke, also erstmal Gesprächspartner oder eben, ich sage jetzt mal, inhaltlicher Partner, egal, mir zu überlegen, was könnte denn eigentlich gerade der größte Nerv, der größte Schmerzpunkt oder das größte Bedürfnis quasi meines Gegenübers sein?
Okay, das ist jetzt ein zweiter Perspektivwechsel jetzt noch. Also das heißt, das eine ist ja, ich gucke auf meine Gefühle anders vielleicht, auf meine Gedanken. Und das zweite ist, jetzt überlege ich mir mal, was könnte denn im Prinzip jetzt dasselbe bei dem anderen gerade sein. Also
genau, so eine kleine, also quasi Potenz da drin, so, ne? Also einmal zu sagen, so, ich, okay, ich ärgere mich, ist das eigentlich hilfreich? Was nützt mir das jetzt? Also, oder was könnte das für meine Situation jetzt gerade bedeuten? Oder wo ist denn eigentlich mein Wirkungskreis und was könnte eine mögliche Lösung sein, auch wenn ich, wie gesagt, vielleicht faktisch recht habe, dass sich da jemand anderes drum kümmern könnte. Und um eben so einen Helfer zu so einer Lösungs- oder zu einem Lösungsansatz zu finden, eben über diese, naja, ich sage jetzt mal ein bisschen auch über diese Hürde zu springen, zu sagen, ich verlasse mal meine ganz persönliche Ärgerebene und zoome da mal so ein bisschen raus und beschäftige mich jetzt einfach mal mit meinem Gegenüber, egal wer das jetzt gerade ist, ne? Ob das mein Team ist, ein einzelnes Teammitglied oder eben ja Unternehmensleitung, eigene Führungskraft, wie auch immer.
Das ist jetzt ja im Moment noch auf so einer etwas, ich sag mal, theoretischen Ebene. Und das Besondere, ja, finde ich, was du so erzählt hast, ist, dass du nach einigen Jahren feststellen konntest, dass tatsächlich dieser Perspektivwechsel gelungen ist. Also das heißt, es gab da eine spürbare Veränderung. Also das, was du jetzt ja beschreibst, hatten wir oft oder ab und zu schon mal in unserem Podcast, dass wir auf Basis von Werten durch den inneren Abstand in eine andere Perspektive kommen können. Aber die Frage ist ja, wie gelingt denn das eigentlich? Das erfordert ja nämlich Verhaltensänderungen oder auch Veränderungen von inneren Muster, die immer wieder bei uns ablaufen. Und da hast du gesagt, dass man festgestellt hat bei dieser Firma, dass das gelungen ist. Also erstmal, wie haben die das überhaupt festgestellt?
Ja, gute Frage. Wie haben die das festgestellt? Keine Ahnung. Also ich glaube wirklich so kleine Schritte, ne? Also einfach mal zu überlegen, okay, jetzt, also vielleicht jetzt mal am konkreten Beispiel. Da gab es eine Führungskraft, die hat gesagt, ey, bei mir soll sich so viel verändern im Bereich und das betrifft ja nicht nur meine Abteilung, sondern noch andere. Also müsste hier doch mal eine neue Struktur kommen. Hier müsste doch mal jemand eine Idee oder einen Plan haben, wie wir das hier neu aufbauen wollen, wie so eine neue, ja, Organisation für uns aussehen soll. So, und jetzt kommt die nicht. Und das Team fragt andauernd. Und ich bin in so einer doofen Situation, sagte die Führungskraft, ne? Also ich melde da einen Bedarf an bei der nächsthöheren Führungsebene und mein Team fragt mich auch andauernd und ich will nicht immer sagen, oh, hier, keine Ahnung, wir müssen warten und das hat sich noch verschoben. Also, was hat die Führungskraft gemacht? Sich eben überlegt, okay, so ein bisschen das, was ich eben gesagt habe, was ist denn gerade der Nerv quasi meiner Führungskraft, meines eigenen Leiters und wo wünscht denn der sich gerade eigentlich die bestmögliche Unterstützung oder wo, was muss der denn gerade reporten, womit hat der denn jetzt gerade zu tun und gibt es irgendwas aus meinem eigenen Kosmos aus unserem Team Kosmos, was wir eigentlich dazu beisteuern könnten, dass das für den anderen besser gelingt? Und wenn man in dem konkreten Fall mit der Struktur diesen Ansatz jetzt noch anreichert, mit den eigenen Ideen eben das Team auch wieder mitzunehmen, zu sagen, so, lasst uns mal überlegen, wie wäre denn aus unserer Sicht ergebnisoffen, ne? Also geht ja nicht darum, dass das auch dann tatsächlich so passiert, aber erstmal die Leute wieder mitzunehmen und auch die eigenen Ideen, zu platzieren und so zu präsentieren letzten Endes, also in dem Fall bei der Führungskraft, wie aus deren Sicht eigentlich das beste Ergebnis wäre für diese neue Lösung, dann ergeben sich plötzlich, ganz andere Empfindungen. Also zwar ist man ist aktiv, also auch die Führungskraft kann weiter sozusagen Vorbild sein, auch in ihr Team zu sagen, okay, wir haben hier Rahmenbedingungen, die sind vielleicht nicht ideal. Lasst uns doch mal überlegen, in welchem Ausmaß wir aber trotzdem einen Lösungsvorschlag dafür machen können. Und zwar einer, der erstmal unsere Themen, unsere, ja, ich sag mal, auf Arbeitsebene stattfindende Details auch berücksichtigt. Das dürfen wir nämlich immer nicht vergessen, selbst wenn, also weil das war ein zweiter Dialog zu diesem Thema, weil wenn nämlich die Struktur von oben kommt, ist die ja meistens auch nicht so, dass alle Arbeitsdetails berücksichtigt sind und damit alle Beteiligten dann zufrieden sind, ne? Also man hat so eine Doppelfunktion letzten Endes damit erreicht. Ja. Und plötzlich sagt die Führungskraft, ach ja, okay, ja gut, also das würde ich auf jeden Fall probieren, weil ich glaube, ich nehme dem anderen, also der anderen Person, damit ja auch was ab. Also ich unterstütze ja auch wieder. Also diese Rolle, die ich da als Führungskraft einnehme, eben auch, auch mit im Hinblick nicht nur auf mein Team zu verfolgen, sondern eben auch auf die anderen Leute, mit denen ich eben auf Führungsebene zusammenarbeite.
Also das heißt, da geschehen ja Veränderungen, also eben in einer Mischung aus einer veränderten Haltung, die man einnehmen kann. Das ist ja ein Trainingseffekt und das andere natürlich auch durch Kontextveränderungen. Also was verändert sich jetzt in meiner Umgebung, im Team und so weiter. Worauf ich eigentlich auch noch hinaus wollte, ist, dass du hast ja ein Unternehmen, wo du sehr viele Führungskräfte trainierst über einen längeren Zeitraum, dass es da immer wieder Umfragen gab, jetzt auch zu Zufriedenheit oder auch zur Einschätzung von Führungskräften und der Führungsleistung. Und da war ja ein, wie ich fand, großartiges Ergebnis, dass die, ich glaube, die Mitarbeiter die Beziehung zu ihrer direkten Führungskraft erheblich positiver als in der Vergangenheit bewertet haben.
Ja, das stimmt. Also das Thema insgesamt Vertrauen und das Gefühl, dass die Führungskraft Interesse hat und eben nah dran ist an den Bedarfen des Teams, das hat sich ja tatsächlich sehr positiv verändert in den letzten Jahren.
So, das heißt, durch diesen Perspektivwechsel, den die Führungskraft trainiert hat mit dir, also wie gelingt es mir, auf meine eigenen Gedanken und Gefühle anders zu reagieren? Also zum Beispiel, wenn ich mich mal ärgere, nicht den Mitarbeiter für meinen Ärger verantwortlich zu machen. Das ist ja so eine Feedback-Technik, die wir schon mal vorgestellt haben, sondern diesen Ärger zwar zu äußern, aber den anderen dann um Mithilfe zu bitten, dass dieser Ärger vielleicht weniger wird, erhöht ja das Vertrauen, führt zu mehr Begegnung auf Augenhöhe und wie man das eben feststellen konnte, erhöht tatsächlich das Vertrauen in die Führungskräfte.
Ja, das stimmt. Also das ist so das, was in der Theorie immer so schön klingt, dass man auch wirklich schwierige Situationen oder auch mal einen Konflikt oder was auch immer tatsächlich ja auch nutzen kann, um Vertrauensaufbau zu machen und nicht um Vertrauen einzureißen. Ja, finde ich, hat sich da ganz gut über die Zeit jetzt so bewahrheitet. Ne?
Genau. Das ist immer die Frage, über was für eine Zeit? Also was ist so deine Erfahrung? Wie lange hat das gedauert, bis diese, und ich finde das eine tiefgreifende Veränderung, weil das wünscht man sich ja, weil ich glaube, dass durch mehr Vertrauen zwischen Führungskraft und Team natürlich auch ein anderes Engagement entstehen kann. Wie lange hat das gedauert, bis diese Veränderung so spürbar wurde?
Also ja, dass es so wirklich in so einem Unternehmen global spürbar wird, ich finde, das dauert schon wirklich eine ganze Zeit. Also hier würde ich sagen, da reden wir so von 2 oder 3 Jahren. Auf Einzelebene ist das sicherlich viel schneller spürbar, aber wie mit vielen Sachen, das eine ist ja, dass man als Führungskraft das so für sich versteht, akzeptiert und versucht, so dann langsam auch anzuwenden. Und dann hat man ja nun nicht jede Woche irgendwie genau diese Anlässe, wo man das auch benutzen kann. Also es braucht ja auch eine Weile, um überhaupt so eine Wirkung zu erzielen. Also ich finde, das ist definitiv nichts, was super kurzfristig passiert, weil, auch wenn wir hier ehrlich sind, selbst wenn die Führungskraft ein anderes Verhalten zeigt, sind Mitarbeiter auch misstrauisch, ne? Und sagen so, was ist denn jetzt mit dem los? Also meint er das ernst? Also es braucht dann auch immer eine Zeit, ne, dass sich das auch tatsächlich setzt und dass man da, also das klassische Vertrauen auch aufbauen kann.
Naja, das entsteht ja aus so einer beobachtenden Haltung. Also am Anfang gibt es ja häufig bei Veränderungen in Teams so die Haltung, na, da gucken wir jetzt mal, was die Führungskraft da so macht. Ja, also ich nehme so eine beobachtende Haltung ein, die übrigens keinen großen Unterschied zu einer Opferhaltung hat. Mhm. Ja, also ich erwarte, dass irgendjemand etwas ändert, damit es mir besser geht. Und das passiert tatsächlich in Teams häufig, dass man sagt, na, das soll die Führungskraft mal machen. Und dann schauen wir mal. Und es dauert eine ganze Zeit, bis so die Mitarbeiter aus dem Vertrauensaufbau heraus ihre eigene Rolle aktiv annehmen. Also versuchen, aus so einem Opferdenken in so ein Beitragsdenken zu kommen. Was kann ich eigentlich leisten? Und erst dann funktioniert es ja. Also das heißt, wir sind ja nicht dabei, dass jetzt die Führungskraft sich verändert. Sie soll zwar anfangen, aber die Wirkung entwickelt es ja erst, wenn sich auch Mitarbeiter verändern.
Absolut.
Und da sagen wir jetzt ja, da sollte die Führungskraft in so eine gewisse, Vorbildfunktion, aber auch im Grunde genommen so ein Stück weit, man könnte sagen, ins Risiko gehen, sich einfach mal trauen, sich öffnen, was so alles für Vertrauen ja auch sorgen kann, auf sich selber eine andere Perspektive einnehmen, um die Mitarbeiter letztendlich dazu zu bewegen, aus dieser Opferhaltung herauszukommen. Und da wissen wir ja, dass Appelle nicht funktionieren. Also sowas wie engagieren Sie sich mal mehr und machen Sie doch mal mehr mit und leisten Sie mal Ihren Beitrag, führt leider häufig genau zum Gegenteil, oder?
Absolut, absolut. Das bringt gar nichts. Also ich sage immer zu diesem, also die einen nennen es Risiko, die anderen sagen es einfach, ich gehe in den Vorschuss. Also und das finde ich ist eine gute Haltung. Also wenn ich sage, ich übernehme diese Rolle als Führungskraft, zu sagen so, also könnte ja auch gut gehen, quasi in dieser Stimmung unterwegs zu sein und zu sagen, ich gehe einfach in dieser Überzeugung erstmal rein, dass das gut klappen kann. Und das strahle ich natürlich auch aus, ne, als Ansprechpartner. Also wenn ich prinzipiell glaube, das wird schon, das ist eine gute Richtung, die wir ja gerade einschlagen, dann wird das Einfluss nehmen auf das, was dann auch bei den Mitarbeitern passiert. Aber es ist natürlich nicht das Einzige, ne, ist klar.
Ja, und das stößt natürlich auch an Grenzen, aber das ist ja das Grundwesen von Kooperation. Ich trete in Vorleistung. Also ohne, dass ich sofort einen unmittelbaren Effekt sehe, und das kann bei Kooperation sehr verzögert eintreten, bin ich trotzdem bereit, ja, also etwas zu tun, wo ich mich selber vielleicht öffne, wo ich ins Risiko gehe und wo ich Dinge mache, wo ich darauf hoffe, dass sie einen positiven Effekt haben, aber es noch nicht weiß. Mhm. Und das fühlt sich für eine Führungskraft natürlich nicht gut an, weil man da schon, ich glaube, so seine eigene Komfortzone verlassen muss. Das heißt, Kooperation erfordert, dass ich den anderen auch etwas zutraue. Also Vertrauen entsteht ja aus Zutrauen. Ich traue den anderen zu, dass sie dann schon das Richtige machen, auch wenn meine Erfahrungen in der Vergangenheit nicht immer so positiv waren. Und das sind ja oft keine neuen Teams, über die wir jetzt hier sprechen, sondern die arbeiten schon manchmal über Jahre zusammen. Und jetzt verändert sich die Führungskraft und erwartet natürlich irgendwie möglichst schnell einen Effekt bei den Mitarbeitern. Und du sagtest ja gerade, das dauert ja eine lange Zeit. Wie gelingt es, dass so eine Führungskraft sich über so einen Zeitraum, sag mal, motiviert hält und nicht zu früh das Handtuch schmeißt und sagt, ach, das wird hier nichts und ich habe so schwierige Mitarbeiter? Und wie kann das gelingen? Welchen Beitrag leistest du da so in deinem Training?
Naja, ich glaube, es braucht dann auch immer jemanden, der auch mal einfach zuhört. Also das, was ich schon auch immer wieder so höre, ist, mal die Dinge einfach ansprechen zu können und sie eben auch hier, wir sind ja eigentlich beim Thema Perspektivwechsel, eben quasi mal ausgesprochen von sich selber zu hören und das bei den anderen irgendwie nochmal so ein bisschen anders erzählen lassen. Ne? Also ich will sagen, sich Verstärkung zu holen im Sinne von, ich bin noch immer auf dem richtigen Weg. Ich kann meinem Bauchgefühl vielleicht auch vertrauen, auch wenn sich das erstmal irgendwie unangenehm anfühlt. Ne? Also ich glaube, so diese Verstärkung, egal ob das von jemandem extern kommt oder jemand, den man auch im Unternehmen so ein bisschen als Sparringspartner irgendwie gewinnen kann, das bringt schon viel. Also sich so immer wieder zu versichern, nee, das ist der richtige Weg. So auch wenn es mal Rückschritte oder wenn es
mal schwierig wird. Nee, das genau. Heißt, eigentlich deine Trainingsfunktion hört sich jetzt so an, ist zum Teil einfach auch Sorgentelefon sein, oder?
Klar, ist auch manchmal das, ne? Manchmal braucht man jemanden, der zuhört, so. Und das ist manchmal sogar noch einfacher, wenn der eben in den alltäglichen Abläufen ja gar nicht so richtig involviert ist, ne? Also auch hier so ein bisschen so eine Beobachterrolle, ich sage jetzt mal per Funktion einnehmen kann. Klar, manchmal hilft auch das. Ich glaube, zu der Frage, aber wie bleibt man dran, ist eben auch dieses Kleinteilige, wir haben ja vorhin von der Mitarbeiterumfrage gesprochen, das ist ja immer dann so ein großes Ding und meistens einmal im Jahr oder in noch größeren Abständen. Aber auch so, das Team eben oder einzelne Teammitglieder immer wieder auch zu fragen oder so, ne, dieses Reinhören, was funktioniert denn gerade, was braucht ihr gerade oder wie war denn das jetzt? Lass uns das doch mal ausprobieren. Also was will ich sagen, auch hier die Perspektive zu wechseln aus dieser Ansicht, ich muss immer die beste Lösung parat haben, hin so, ich darf auch durchaus um Hilfe fragen. Und ich kann mir gemeinsam überlegen, welchen Weg wir jetzt gehen wollen. So, ne?
Ja, das, also mir am letzten Wochenende trafen wir Freunde und der eine ist Führungskraft, ist Einkaufsleiter einer großen weltweiten Organisation. Und er sagte, er hat gerade 18 Direct Reports. Das ist so das Fachchinesisch, das heißt, er hat 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihm direkt berichten, denen er als Führungskraft vorgestellt ist. Und er hat dann sofort selber gesagt, das ist ja eigentlich Wahnsinn, ich schaffe das gar nicht mehr, weil der neben seiner Führungsaufgabe auch noch fachlich arbeiten musste, so als Einkaufsleiter. So, das heißt, das ist eigentlich völlig aussichtslos. Und das, was du gerade beschrieben hast, bedeutet ja auch, dass Führung hier tatsächlich Zeit erfordert. Also diese Prozessbegleitung und so die ideale Größe, was so die Forschung sagt, sind zwischen 5 und 7 Direct Reports, also direkt mir zugeordnete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die ich die Rolle der Führungskraft habe. Das reicht, oder? Weil ansonsten kann man diesem, ja, ich finde, Führungsauftrag, den du da gerade so beschrieben hast, ja gar nicht gerecht werden, oder?
Nee, finde ich auch. Also, und ich finde, das merkt man auch direkt den Unterschied. Also Leute, die aus welchem Grund auch immer eben viel größere Teams zu führen haben, sind auch so, können sie gar nicht so im Thema sein, können nicht so nah dran sein bei den Leuten. Das ist völlig normal, ne? Also, und sich dann zu überlegen, wie könnte dann wieder eine bessere Organisationsstruktur aussehen, die eben da hilft. Also, keine Ahnung, nochmal mit einer Teamleitung oder so, ist in der Regel eine gute Idee. Also einfach um all diese Effekte, die wir gerade beschrieben haben, eben auf die nicht zu verzichten.
Ja, und das ist das, was wir jetzt ja auch in unserem Training schon oft beobachtet haben, dass wir, ich sag mal, in den ersten Monaten eher so in so einer Trainingsrolle sind oder Trainerinnenrolle jetzt bei dir, dass du also Instrumente vermittelst und sich das dann über die Zeit wandelt in so eine Sparrings Partnerrolle, also wo du zum Teil manchmal nur Zuhörerin bist, natürlich auch manchmal Ratschläge gibst. Und ich muss da gerade denken an so eine Versammlung mit mehreren Unternehmerinnen und Unternehmern. Ich arbeite ja viel mit diesem Impulse-Netzwerk zusammen. Und da hat mal so ein Redner gefragt, ich bitte mal um Handzeichen, wie viele von Ihnen haben persönlichen Coach? Mhm. Und da haben sich von 200 Leuten irgendwie eine Handvoll gemeldet. Und sagt, stellen Sie sich jetzt mal vor, Sie werden jetzt Leistungssportler. Also da hat jeder heute einen Coach. Aber irgendwie ist das bei Unternehmern, und ich glaube, das lässt sich auf Führungskräfte übertragen, tatsächlich etwas, was eben nicht alle so haben. Und das ist aber eine Rolle, die eigentlich wichtig ist. Und ich glaube, was du auch angesprochen hast, ist ein großes Thema, dass du auch außerhalb der Organisation bist. Ja, also du bist jetzt nicht Mitarbeiterin, zum Beispiel aus dem Personalbereich. Das heißt, dir erzählen die da zum Teil auch extrem vertrauliche Dinge, oder?
Absolut. Ja, na klar. Also und manchmal auch, ich sag mal, außerhalb der geplanten Termine. Also manchmal kriege ich irgendwie eine WhatsApp und da heißt, hast du mal 5 Minuten? Ich habe hier ein dringendes Thema oder mir platzt gleich der Hut im Originalton. Können wir mal gerade sprechen? Ja, klar. Auch das ist, finde ich, auch eine gute Funktion. Klar.
Und dann brauchen die wahrscheinlich erstmal 10 bis 20 Minuten, bis sie sich, ich übertreibe es mal ein bisschen, ausgekotzt haben. Ja, und dann sind sie wahrscheinlich erst so weit, dass sie dir überhaupt zuhören, oder?
Ja, das ist so, das habe ich inzwischen ja auch gelernt. Also erstmal wirklich Ärger rauslassen. Das ist ja genau das, was in jedem Kontext hilft. Erstmal zuhören, erstmal das aufnehmen, was da gerade dem anderen Sorgen macht oder was den beschäftigt. Und dann mal gucken, was ist denn eigentlich mein Auftrag? Was wünschen die sich jetzt eigentlich? Ne? Also weil das, was ich schon auch immer wieder erlebe, ist, wenn man so von außen drauf guckt, hat man ja oft eine super Idee für eine Sache oder hat so den Gedanken, dass man dem jetzt helfen könnte. Und ich glaube, der Schlüssel ist auch immer wieder zu fragen, was möchte denn der Gegenüber gerade? Also will der gerade eine Lösung oder will der eigentlich nur gerade einmal zugehört bekommen?
Worin schon die Lösung liegen kann? Also wir sagen ja auch, die Lösung jetzt für Probleme liegt meist im System selber. Also das heißt, es ist eigentlich alles vorhanden.
Absolut.
Manchmal braucht es vielleicht Instrumente, die so einen Perspektivwechsel ermöglichen. Die vermittelst du ja in dem Training. Wir haben ja dieses eine Instrument, Wertematrix heißt das bei uns, was besonders diesen Perspektivwechsel ermöglicht, wo man mal so auf sein eigenes Verhalten guckt und auch so mal sieht, welche Trigger gibt es bei mir eigentlich, was löst bei mir was aus, wenn ein Mitarbeiter vielleicht eine blöde Bemerkung macht, dann gehe ich gleich an die Decke oder sowas. Oder ich hatte ja diesen einen Geschäftsführer, der sich immer so drüber aufgeregt hat, wenn er über seine Anlage ging und da war irgendwas nicht ordentlich. Und wenn ihm dann in diesem Moment gerade die Person über den Weg lief, die das gemacht hat oder nicht gemacht hat, dann ist er gleich an die Decke gegangen. Also es gibt ja manchmal diese Trigger und mal zu lernen, auf so einen Trigger mal anders zu reagieren. Das ist ja ein Teil des Trainings, aber das erfordert eine Zeit. Und ich fand, da waren jetzt eigentlich 2 Botschaften drin. Die gute Botschaft ist ja, Veränderung kann gelingen, die sich dann tatsächlich in einer veränderten Beziehung zwischen Führungskraft und Team oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeigt. Also du hast gesagt, da ist mehr Vertrauen entstanden. Eine positivere Sicht auf die Rolle der Führungskraft wurde da von den Mitarbeitern bescheinigt. Aber das andere, es kann gelingen und die, finde ich, eine schwierige Botschaft ist, das dauert aber doch ganz schön lange und Führungskräfte wünschen sich, glaube ich, oft so ein schnelles Ergebnis, oder?
Na klar, das ist so wie mit allen Sachen, ne? So den einen Trick, die eine, keine Ahnung, die eine Checkliste, die die Probleme für immer beseitigt.
Die Wunderpille, also so wie es jetzt ja eine Abnehmpille gibt, ja. Ja, super, ich kann abnehmen, muss meine Ernährungsgewohnheit aber gar nicht verändern. Das ist ja eigentlich ein Traum, so wünscht man sich die Wunderpille, ja, die gebe ich den Mitarbeitern, die mische ich dem mal unter dem Morgenkaffee und dann werden die auf einmal ganz anders.
Ja, und ich glaube, also nicht falsch verstehen, ich glaube, die Veränderung, also bei einem persönlich, kann auch genau in so einer, so einen Effekt haben, ne? Also so ein Pilleneffekt kann sich da einstellen, besser gesagt. Also, dass man das einmal aus dieser anderen Perspektive eben für sich sieht, merkt, ey, der andere macht das überhaupt nicht, um mir das Leben schwer zu machen oder weil er mich gerade ärgern will. Oder eben ich muss so häufig an diesen schönen Satz denken, willst du gewinnen oder Recht haben? Also so zu verstehen, dass eben, ja, auch wenn ich Recht habe, es hilft halt nicht. So, und da mal diesen Schritt rauszugehen, das kann ja blitzschnell diese Veränderungen passieren bei einem persönlich, dass das dann aber Wirkung auf das Verhalten auch von anderen zeigt und damit auch auf das Ergebnis in so einem Unternehmen, was ja letzten Endes immer relevant ist, Einfluss nimmt. Ich glaube, da lohnt sich der lange Atem.
Ja, und das ist auch nochmal ein wichtiges Thema. Wir reden nicht über irgendeine Veränderung. Wir wollen ja nicht, dass jetzt quasi Mitarbeiter machen können, was sie wollen und sie sollen sich alle wohlfühlen, sondern das dient ja irgendeinem übergeordneten Zweck und irgendeinem heißt, das kann in jedem Unternehmen anders sein. Das kann mal sein, wir müssen unsere Prozesse effizienter machen, wir sollen unser Ergebnis verbessern, wir wollen den Kundenservice auf einem anderen Level, auf ein anderes Level heben und so weiter. Also es geht natürlich um ein zielgerichtetes Handeln, ja, und nicht darum, dass wir sagen, wir machen jetzt mal alle das, was die Mehrheit gut findet, sondern das, was, kann man sagen, letztendlich dem Unternehmen natürlich nützt, aber die Interessen der Mitarbeiter und der Führungskräfte ausreichend berücksichtigt.
Absolut.
Kein Sinn. Sonst wird es natürlich schwierig. Und diese Veränderung, also so eine Verhaltensveränderung, ist aber manchmal auch ein bisschen weniger, als was man sich bei Führungskräften verspricht. Also ich finde es eine großartige Veränderung, aber oft werden Führungstrainings ja und auch Führungskräfte von Erwartungen so überladen, ja. Also was die so in kurzer Zeit alles erreichen wollen. Und das übt dann ja auch einen ganz schönen Druck aus. Hast du das häufig, dass so die Führungskräfte dann noch von so einem Druck berichten, dem sie da ausgesetzt sind?
Naja, also sie berichten das eher aus ihren Erfahrungen heraus, die sie bisher mit eben Führungstrainings ganz klassischer Art haben, so, ne? Dass dieses, ich sage jetzt mal einfach das typische 1 bis 2 Tage Workshop-Format oder vielleicht auch mal 3 übers Wochenende oder irgendwie so, also ein ganz fester Block, wo man hingeschickt wird. Da haben die meisten sehr, sehr viel Erfahrung. Da haben sie mehrere Trainings schon, also Trainings in Anführungsstrichen, hinter sich gebracht. Und das ist das, was sie eigentlich damit in Verbindung bringen. Ich kriege einmal Input und dann soll sich daraus was verändern. Naja, das würde bei, wenn man ein Instrument lernt, niemand vermuten, dass ich vom Klavierspielen hören und zugucken das plötzlich kann. So, ne?
Völliger Quatsch. Das wäre so, als wenn du am Wochenende erklärt bekommst, wie Autofahren funktioniert und dann am Montag darfst du fahren und hast deinen Führerschein. Das passiert ja tatsächlich bei Führungstrainings. Und ist ein interessanter Aspekt, weil du machst ja nur 1:1 Trainings. Wir sind ja beide der Meinung, dass Workshops im Grunde genommen nicht viel bringen. Vielleicht am Anfang sich mal vorzustellen, Erwartungen klären und solche Dinge. Workshops können auch Dinge, die im Team geklärt werden müssen, manchmal unterstützen. Also da kann sowas sinnvoll sein, aber für Führungstrainings glauben wir, dass Workshops letztendlich nutzlos sind, weil dort keine Veränderung stattfindet, sondern über einen langen Zeitraum, du sprachst von 2 bis 3 Jahren, und dort in einer stetigen Begleitung. Wie oft triffst du so deine Führungskräfte, wenn die jetzt so, sag mal, die Grundlagen trainiert und kennengelernt haben?
Das ist super individuell. Also ich habe Kollegen, Trainingsteilnehmer, die treffe ich tatsächlich nach wie vor, auch nach Abschluss der Theorie quasi so alle 14 Tage. Und wow, dann gibt es aber auch Kollegen, die wünschen sich so anlassbezogene Themen, ne? Also dann würde ich sagen, ist der Schnitt so einmal im Monat.
Ja, okay, aber relativ häufig. Super, also das fand ich sehr, sehr interessant, Kathleen. Auch wenn wir hier zusammen arbeiten, habe ich gar nicht immer so tiefe Einblicke in deine Arbeit. Das ist ja auch sehr vertraulich, was du da alles machst und gleichzeitig wahnsinnig interessant. Also was du so über diese Jahre dafür einen Effekt erzielt hast bei deinen Kunden, ist wirklich großartig, aber eben auch mit welchem Aufwand das verbunden ist. Also vielen, vielen Dank für diese Einblicke, Kathleen. Freue mich auf den weiteren Austausch in unserer nächsten Folge und hoffe, das hat den Hörerinnen und Hörern heute so ein paar Erkenntnisse zum Thema Führungstraining gebracht. Vielen Dank, liebe Kathleen.
Ich danke dir, lieber Stefan. Und wie du weißt, das alles wäre ja überhaupt nicht möglich, ohne immer deine Trüffelsuchnase in die Bücher und die Wissenschaft. Und ich bin dann die guckt, wie das draußen gehen kann. Danke dir.
Vielen Dank. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Vielen Dank, dass Sie mit uns abgehoben sind. Wir hoffen, Ihnen hat der Flug mit Pinguine im Cockpit gefallen und Sie konnten spannende Eindrücke mitnehmen. Um auf Kurs zu bleiben und keinen unserer kommenden Starts zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast und bleiben Sie immer am Steuer Ihres Erfolgs. Bis zum nächsten Mal und stets guten Flug!